Ja, hast du also Hoffnung? Und vielleicht sagst du, naja, manchmal hat mich der Mut verloren. Manchmal bin ich auch hoffnungslos, bin ich am Ende, habe eben keine Kraft mehr, sehe keinen Ausweg. Ich habe eben meine Fragen. Ich zweifle vielleicht sogar an mir sowieso, aber vielleicht sogar an Gott. Mich auf die Zukunft freuen? Nee, kann ich nicht. Ich befürchte vielleicht die Zukunft, ja. Aber wer Furcht hat vor der Zukunft, der hat keine Hoffnung. Ja, es gibt Hoffnungslosigkeit, viel Hoffnungslosigkeit. Aber Hoffnung ist jetzt nicht ein Zustand, den man entweder hat oder nicht hat. Den kann ich also nicht anschalten und ausschalten, sondern Hoffnung ist etwas Lebendiges. Und selbst vielleicht an der Stelle, wo ich sage, also hier fehlt mir jede Hoffnung, ist die Hoffnung immer noch angeschaltet. Die ist vielleicht nicht zu spüren, aber sie ist da. Und an anderen Stellen, da sind wir ganz voller Hoffnung. Wenn ich auf meine große Familie schaue, und ich der Großvater aller bin, da ist die Hoffnung ganz, ganz doll. Brauche ich nicht zu suchen. Und dazwischen gibt es ganz viel. Und das ist, glaube ich, festzuhalten, Hoffnung ist immer da. Und die ist, das schwankt in unserem Leben vielleicht auch hin und her. Und jetzt kommt die gute Nachricht, das wollen wir mal nachlesen im Römer Kapitel 5. Denn Hoffnung, weil sie lebendig ist, kann sie immer wieder wachsen. Und das gerade dann, wenn wir in dunklen Tälern unseres Lebens sind, gerade dann, wenn wir meinen, sie ist nicht mehr da. Durch ihn, durch Christus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Zunächst fällt hier mal auf, dass Paulus vom Jetzt spricht und von der Grundlage des Lebens jetzt, heute, nicht irgendwann, sondern heute, jetzt. Und darunter ist das heute und jetzt mit, ja, den Hoffnungslosigkeiten und den Enttäuschungen. Darüber ist also diese große Hoffnung, von der er spricht, dass wir einmal in Gottes Herrlichkeit sein werden. Ja, das bestätigt er uns auch. Das stimmt. Aber jetzt, darunter, da gibt es noch mehr, da gibt es noch anderes zum Freuen. Das hat was mit dem Leben heute und jetzt zu tun. Also da sind wir unter dieser großen Hoffnung, sind wir mit unserem Heute, mit unseren Hoffnungslosigkeiten und Enttäuschungen. Und das macht schon deutlich, dass Paulus also dieses Denken hatte und dieses Große, das fängt heute an schon lebendig zu werden, zu wachsen. Das ist nicht erst irgendwann, sondern das kann heute beginnen. Und wie wächst Hoffnung? Und das ist schon eine erstaunliche Erkenntnis, die er uns hier weitergibt. Wie wächst Hoffnung? Sie wird stärker, wenn wir etwas Schwieriges ertragen und dennoch weitergehen, weiterleben, weiterarbeiten, weiter Verantwortung wahrnehmen. Wenn wir durchhalten, auch wenn es uns schwerfällt, durchzuhalten. Wer Schweres erlebt, der kann erleben, dass Gott ihm gerade da ist. Dass er mit seiner Kraft, mit seinen Möglichkeiten ins Leben kommen kann. Und dann merken wir plötzlich, dass uns da wieder was trägt. Das ist dieser Gott, der uns trägt. Wer aber durchhält, in dem festigt sich die Überzeugung, dem Leben gewachsen zu sein. Er sieht sich als jemand an, der bewährt ist. Wenn man etwas durchgestanden hat, dann macht das stark. Und wenn man stark ist, hat man wieder Hoffnung. Kleine Geschichte aus meinem Armeeleben. Da mussten wir natürlich, wir waren da irgendwo in der Pampa, in einem Kohletagebau, in einer Holzbaracke. Es war Weihnachten gerade gewesen. Man war also so richtig Depri drauf. Und dann hatte ich dort einen Vorgesetzten, mit dem hatte ich schon einige Gefechte durchgehabt, verbale Gefechte. Ich war ja bei den Bausoldaten. Und dort hatte er mich mal alleine so. Da war kein anderer Vorgesetzter da. Da war er der, der die Befehle gab. Und ich bin ja am Sabbat, habe ich immer freigekriegt als Adventist. Haben wir Vereinbarung gehabt, wenn nicht gerade Katastrophe ist, dann kriegen wir frei. Naja, und er hat mir natürlich den Befehl gegeben, heute trittst du raus an deinem Sabbat. Ja. Naja, ich dachte, werde ich nicht machen. Ja. Bin aufgestanden, habe meine Uniform, alles schick angezogen und habe mich neben mein Bett gestellt, als alle anderen rausgegangen sind auf Arbeit. Na, es dauerte gar nicht lange, da hörte man jemanden laut toben und der Gelke wurde also gerufen. Ja, bin ich hin und dann hat er gesagt, ich gebe Ihnen jetzt noch eine Chance. Entweder treten raus oder das hat Konsequenzen. Ja. Also ich habe gesagt, ich werde nicht raustreten. Naja, die sind abgefahren auf Arbeit und ich war ganz alleine, nur mit den paar Vorgesetzten da, dem Offizier und noch Unteroffizieren. Und nach einer Zeit, ich habe in meiner Bibel gelesen und habe gedacht, so jetzt kriegst du es dicke. Und da habe ich den Psalm gelesen, vom Ende der Erde, Herr, rufe ich zu dir, woher kommt mir Hilfe? Und dachte ich, ja, genau. Und dann hat er mir noch eine Chance gegeben. Und dann hat er gesagt, wir vergessen die ganze Sache jetzt, wenn Sie hier Ihren Dienst machen, die Dienststube hier picobello machen, und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie wissen, dass ich Adventist bin, aber und ich werde Ihnen Ihre Dienststube sauber machen, die erkennen Sie nicht wieder, aber nach Sonnenuntergang. Das war dann zu viel und ich durfte dann ja vor ganzen Mannschaft meine Rüge abholen und die Bemerkung, dass ich also mich einem Befehl widersetzt habe. Und dann war natürlich, ich war so lange ganz gut drauf, bis das eben kam. Man hätte dafür Monate, Jahre verschwinden können. Und da war die Hoffnungslosigkeit da. Da habe ich mir vorgestellt, dass alle nach Hause gehen, bloß der Gelke muss noch nachdienen, weil er im Knast gewesen ist. Das war eine große Hoffnungslosigkeit. Und so habe ich 1-2 Tage damit leben müssen, dass ich nicht wusste, was ist. Und was ich eigentlich erwartet hatte, jetzt gehst du für einige Zeit in den Armeebau nach Schwedt. Und dann hat Gott das ganz anders gemacht. Gott hat in dieser Hoffnungslosigkeit angefangen zu wirken. Wir kamen zurück in unsere Einheit. Dort konnte man mich nicht in Knast bringen. Dort hatte man keinen, also hat man das noch ein bisschen rausgeschoben. Und dann bekam ich ein Urteil. Da war ich das erste Mal überrascht. Ich sollte einen Tag einsitzen. Einen Tag. Ja, dachte ich, okay, einen Tag. Ich war zwar total sauer, ich habe noch versucht, alle Telefone zu bewegen, dass ich unseren Kirchenpräsidenten anrufen kann und dass der sich für mich verwenden kann, dass ich ja nicht ungerechterweise, es war ja alles geklärt, ins Gefängnis muss. Da war ich dann ein bisschen sauer, als der sagte, ach, weißt du, Stefan, geh doch mal einen Tag ins Gefängnis für Jesus. Oh, ich dachte, Mensch. Aber ich wusste nicht, dass er da angefangen hatte, schon seine Hoffnung wieder aufzubauen mit mir. Und ich ging also einen Tag in dieses Gefängnis. Und meine Mitkameraden, denen tat das so leid. Und dann kamen die irgendwann und haben Steinchen an die Fenster geschmissen und dann haben sie mir durch die Gitterstäbe Vita Cola und was weiß ich, was sie so hatten, durchgegeben. Ja, und ein anderer, der vor mir in der Zelle war und rauskam, als ich reinkam, und sagte, du, da ist ein Schlüssel für die Pritsche, die am Tag immer hoch ist. So, da, dort und dort ist der Schlüssel. Aha. Und es war ein sehr, sehr, ich hatte mir ein schönes Buch eingewickelt in meine Decke und es wurde nicht kontrolliert. Und es war ein sehr ruhiger Tag. Und am nächsten Morgen, als ich dann wieder zurückkam, sagten meine Kameraden dort, oh Gelke, du hast gut gehabt. Wir mussten an unserem freien Tag, Sonntag, also das Interessante war ja auch noch, dass der Vorgesetzte dann gesagt hat, dass sie nicht wieder verrückt spielen, gehen sie eben am Sonntag in den Knast. Ja, ich sage, nein, ich gehe ins Gefängnis. Ich wäre auch am Sabbat ins Gefängnis gegangen. Aber es war ja schon mal rücksichtsvoll von dem Offizier. Aber sie mussten den ganzen freien Tag in die Küche und haben Mohrrüben geputzt für die ganze Kompanie da, für wie lange auch immer. Und hatten rabenschwarze Finger, wie das so zu DDR-Zeiten war, kriegt man ja nicht saubere wie heute Mohrrüben. Aber, und dann dachte ich, gucke mal, du warst völlig am Ende, du hast so eine Angst gehabt, dann gehst du in den Knast und der hat dir was Böses gewollt und dann hat er angefangen, unser Gott angefangen zu wirken, zu arbeiten und für neue Hoffnung gesorgt, hat für eine Lösung gesorgt, an die ich nicht gedacht habe, keiner gedacht hat. Dazu kommt noch, dass ich ja es war gerade die Wende dann und nach einem Jahr war die Wende gekommen und ich durfte ein halbes Jahr noch eher nach Hause gehen. Wo ich die Angst hatte, ich muss länger bleiben, ja, durfte ich schon eher nach Hause. Aber ob das jetzt kausal damit zusammenhängt, dass die Wende gekommen ist, das sei mal dahingestanden. Aber das war für mich das Erlebnis, dass also in den größten Nöten, in den schlimmsten Erfahrungen, die man so macht, und das war wirklich schlimm, meine Frau zu Hause mit einem Kleinkind und schwanger und ich dort in dieser Wüste, ausgeliefert dieser Willkür. Und Gott hat schon in dieser Situation die Hoffnung aufgebaut. Genau das ist das, was Paulus ja hier sagt. Also in dieser Sache, da bin ich schon da und da baue ich schon wieder, da ist die Hoffnung noch nicht zu sehen, da ist sie wie verschwunden. Da denkt man gar nicht, dass es vielleicht werden könnte. Und da ist sie schon da und Gott baut es auf. Und das hat mich auch so stark gemacht, auch für den Rest meiner Armeezeit dort. Weil ich gedacht habe, eigentlich kann dir gar nichts mehr passieren. Ja? Denn da ist ein Gott, der macht dich noch stärker, wenn du dich bewähren musst. Genauso wie Paulus das also hier auch schreibt. Wir gelangen wieder zur Überzeugung der Gotteswirksamkeit in unserem Leben. Hoffnung, so hat es jemand mal gesagt, ist der Ertrag meiner überstandenen Schwierigkeiten. Also nicht unbedingt dadurch wächst Hoffnung, weil alles glatt läuft. Ganz im Gegenteil. Man möchte fast sagen, je mehr schief geht, umso mehr kann Gott in deinem Leben Hoffnung stark machen. Mit Gott können wir diese Dinge überstehen, uns bewähren und darin stark werden. Ich habe jetzt eigentlich noch zwei Geschichten, aber vielleicht beschränke ich mich mal noch auf eine. Die eine erzähle ich vielleicht nur so, wie wichtig das ist, dass wir die Hoffnung heute schon erleben können. Und wie wichtig es ist, dass wir eben wegblicken auf die Hoffnung, von der Hoffnungslosigkeit und von der schlimmen Situation, die da ist, sondern wirklich auf die Hoffnung uns konzentrieren. Haben wir vielleicht alle schon mal auch gehört oder selbst erfahren, ist eine Geschichte von einem Norman Cousins, der schwer krank wurde und der eine Krankheit hatte, wo man gesagt hat, wir haben noch nie erlebt, dass jemand davon gesund geworden ist. Und das hat ihn so runtergezogen, dass er gesagt hat, es war, als wenn ich jetzt mein Sterben plane. Ja. Und dann hat er von einem Arzt gehört, das war mehr ein Psychologe, der hat gesagt, dass negative Dinge auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit negative Auswirkungen haben. Also wenn ich mich nur mit negativen Dingen beschäftige, brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich krank werde. Und das weiß man heute aus allen Forschungen über Krankheiten oder über Krebs, welche Rolle dort negative Einstellungen und Blicke sind. Und er hat gesagt, vielleicht ist es andersrum auch so. Und er hat dadurch, dass er positiv in sein Leben hineingeschaut hat und vor allem mit viel Lachen und Freundlichkeit. Er hat also schon im Gefängnis angefangen und hat lustige Filme geguckt und hat versucht, so viel wie möglich zu lachen. Und es hat gar nicht lange gedauert, da konnte er seine Glieder, die wie mit Gicht gelähmt waren, wieder langsam anfangen konnte zu bewegen. Das war die eine Geschichte, aber die andere, die ist mir fast noch wichtiger, von William Calderon. Der hatte also eine Krebserkrankung, die im Zusammenhang mit HIV entstand, aus seinem ganzen Körper waren dort Krankheitsherde verteilt. Und man hatte ihm gesagt, wenn es gut geht, haben sie noch sechs Monate. Er akzeptierte die Prognose und dachte, ja, ich muss mich halt mit dem Tod abfinden und ich werde mich darauf vorbereiten. Und er sagt, ich hatte keine Hoffnung mehr. Nichts. Ich hatte abgeschlossen. Und da kommt zu ihm ein Freund, der ihm sagt, nee, das akzeptiere ich nicht, dass das jetzt schon vorbei ist, dass du jetzt stirbst. Ich akzeptiere das nicht und du sollst es auch nicht tun. Und dieser Freund hat ihn also so gedrängt, dass er sagt, pass auf, wir werden uns dem Leben neu zuwenden. Wie haben sie das gemacht? Wir haben gesagt, wir, das ist so ein bisschen wie die andere Geschichte, die Vorstellungskraft positiv nutzen. Also eben nicht das Negative immer nur zu sehen und sich auszumalen, wie schlimm das alles wird, sondern zu sagen, und da gibt's Dinge und du wirst wieder gesund. Und wir schauen jetzt auf die positiven Dinge. Die negativen Gefühle haben sie abgebaut. Die Ernährung umgestellt, auch wichtig. Sport getrieben. Ich meine, wozu, wenn ich sterbe, muss ich keinen Sport mehr treiben. Macht keinen Sinn. Und er hat gesagt, und wir machen das trotzdem. Warum? Ja, weil das Denken ändert. Ja? Wenn ich Sport treibe, tue ich das, damit ich lebe. Damit es mir besser geht. Und das hat also in dem Kranken den Schalter umgesetzt. Und hat ja, Sport getrieben. Humorvoll sein, war ganz wichtig, auch wieder in einer anderen Geschichte wieder. Und dann Glauben pflegen, die Sorgen abgeben bei einem Größeren. Und eine Grundhaltung der Liebe entwickeln, anstelle von Feindseligkeit der Welt und sich selbst und seinem Schicksal gegenüber, sondern zu sagen, ich liebe, was um mich herum ist. Und ich gebe meine Liebe, solange ich das kann. Er ging diesen Weg und nach 2 Jahren bekam er von seinen Ärzten die Diagnose, dass er gesund ist. Völlig gesund. Das war für den behandelnden Arzt auch etwas, was er kaum glauben konnte. Und ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn dieser Freund nicht da gewesen wäre? Dieser Freund, der eine große Hoffnung in sich trug und der ganz positiv in dieses Leben geschaut hat, sogar positiv in die Schwierigkeiten geguckt hat, was wäre, wenn der nicht da gewesen wäre? Wahrscheinlich wäre er gestorben. Wir merken also, dass das hat Gott in uns so reingelegt, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben sollen. Weil die Hoffnung lebt und die stirbt nicht zuletzt, sondern sie lebt. Sie lebt auch bis zum Schluss. Wir haben also Grund zur Hoffnung. Wir dürfen voller Hoffnung in diese Welt und in unser Leben schauen, selbst wenn unser Leben in Bedrängnis ist. Denn dann ist das genau der Punkt, wo Gott wirksam werden kann. Und wenn Gott wirksam wird, entsteht wieder neue Hoffnung. Paulus sagt, in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist so eine tiefe Grundüberzeugung des Lebens. Ich bin geliebt. Und deswegen kann ich, egal in welcher Situation, mich auf diesen Gott verlassen. Wir haben also allen Grund zu hoffen und einander zur Hoffnung zu ermutigen. Und das wäre mein Wunsch für uns, dass wir wirklich Hoffnungsträger sind. Und ich glaube, genau das wird gebraucht in dieser Zeit, wo ein Haufen Leute nur noch schreiend durch die Gegend laufen. Und das Ende an jeder Ecke sehen und schimpfen und den Untergang hervorsagen und. Dann sollen wir Menschen sein, die sagen, ja, natürlich gibt es einen Haufen Probleme, klar, das stimmt und wir müssen dort was machen, aber wir gehen mit Hoffnung in dieses Leben und auch in diese Herausforderungen, in diese Sorgen hinein und dann wird Hoffnung wachsen. Und wenn sie wächst, dann kann sie auch überspringen auf andere. Und das wünsche ich uns, dass uns das gelingt, Hoffnungsträger Gottes zu sein. Amen.